ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Die Leute haben dann immer gesagt, mit Boris Johnson, da gehe ich auch gerne abends ein Bier trinken. Ja, ist das die Kategorie für Politik? Fragezeichen. Vielleicht merken wir jetzt gerade, dass das eben nicht die Kategorie für Politik ist.
Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Haus am Midford Place, heute mit Christoph Prössl.
Hallo.
Und mir, Franziska Hoppen. Und später natürlich noch mit der Stimme von Gabi Biesinger, mit der ich vorab ein Gespräch aufgezeichnet habe, weil sie jetzt in diesem Moment, in dem wir hier sitzen, in Schottland unterwegs ist, für eine sehr spannende Geschichte, die hier bestimmt in den nächsten Folgen eine Rolle spielen wird. Ich spoilere schon mal, es geht um die Frühstückseier des Königs.
Ja.
Um Basilikum.
Und Basilikum habe ich gelernt, genau.
Und um eines der wohl schönsten Anwesen im Vereinigten Königreich.
Jetzt wissen aber alle Bescheid, oder?
Trotzdem wird Gabi gleich hier zu hören sein. Es geht um eine Ausstellung und wer sich jetzt denkt, warum kommt die Kunst in diesen Folgen eigentlich immer zum Schluss? Die Londoner mussten auf diese Ausstellung 120 Jahre warten. Und
wow.
Es lohnt sich.
Das ist jetzt aber ein schöner Teaser.
Jetzt aber erstmal zu uns beiden und zu Boris Johnson. Das ist ein Mann.
Die Anmoderation war gut, Franziska. Erstmal ein schwerer Atmer.
Es ist ein Mann, der hat ja irgendwie in Deutschland einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja.
Also wir kriegen hier öfter schon mal Anfragen, was ist eigentlich aus dem geworden? Und man muss sagen, er ist hier im Großen und Ganzen passé.
Ja.
Jetzt hat der Ex-Premierminister der Konservativen mit dem gewollt wilden Haar aber ein Buch geschrieben.
Ja.
Ein Buch, das die Boulevardzeitung Daily Mail das politische Memoir des Jahrhunderts nennt, was vielleicht weniger an der Sprengkraft des Textes liegt, als an der Tatsache, dass sie es schon mal seriell vorab ein bisschen abdrucken dürfen. Und die meisten Memoiren sind ja, oder versuchen zumindest, reflektierend zu sein. Sein Vorgänger David Cameron hat zum Beispiel zugegeben, dass er richtig Angst vor dem Brexit-Referendum hatte. Dessen Vorgänger John Major, also hat sich sogar ganz existenzielle Fragen gestellt, warum ist er überhaupt in die Politik gegangen. Reflektiert Boris Johnson auf diesen 700 Seiten auch?
Ich finde das eigentlich ganz schön, dass du den Vergleich ziehst. Und ich glaube, da will ich anknüpfen zu anderen Memoiren. Ich hatte bei vielen Memoiren, die ich gelesen habe, den Eindruck, dass dort Staats- und Regierungschefs zum Stift greifen, die in ihrem Amt auch irgendwie gewachsen sind, die einen bestimmten Horizont erlangt haben. Ja, vielleicht auch ein bisschen die Parteipolitik hinter sich gelassen haben, die einfach Mechanismen beschrieben haben, Entwicklungen in der Welt, die mit viel Abstand von ihnen betrachtet werden konnten, neu bewertet werden konnten, wo ich Dinge gelernt habe, wo Nuancen neu waren.
Und was ja der ganze Sinn dieser Memoiren ist.
Wenn man dort einen Sinn entdecken will. Also ich glaube auch, es gibt viele Memoiren von anderen Politikern, das sei so ein bisschen vorweg, bevor wir zu Boris Johnson kommen, in denen dann natürlich auch die Reden abgedruckt werden, natürlich auch eine Rechtfertigung stattfindet, natürlich auch irgendwie die Zeit im Amt beschrieben wird und die Frage gestellt wird, was habe ich denn eigentlich erreicht? Das ist, finde ich, auch das gute Recht der Leute, die diese Bücher schreiben. Aber ich finde, in diesem Fall ist es einfach wahnsinnig erbärmlich ausgefallen. Ich finde, es ist dröge, es ist langweilig zu lesen. Es sind Anekdoten drin, wo man sich fragt, warum erzählt er mir das? Wir können da gleich im Detail noch drauf kommen. Und die Rechtfertigung, dass Partygate ja gar nicht so schlimm war, wie in den Medien dargestellt. Ja, Klammer auf, der Mann hat einen Strafbefehl bekommen. Mhm. Es wurde in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet, Klammer zu. Das ist schon frappierend. Warum soll ich das dann also nochmal lesen, wie der Mann sich an diesen Stellen verteidigt? Und das ist, finde ich, für meinen Geschmack der große Unterschied eigentlich zu dem, was andere Politiker veröffentlicht haben. Und wie gesagt, für mich eine Enttäuschung, die sich auf 700 Seiten hinzieht.
Mit anderen Worten, die Fragen, die ich mir ausgedacht hatte, machen eigentlich gar keinen Sinn mehr. Nein, du hast gesagt, wir können ja nochmal im Detail trotzdem ein bisschen auf die ein oder andere Anekdote eingehen.
Das sollten wir, um das einfach auch noch ein bisschen deutlich zu machen.
Vielleicht lohnt es sich ja auch nochmal drauf zu gucken, was der Mann eigentlich alles gemacht hat. Er hat ja einige Jahre auf dem Buckel und du hast die ja in deiner Zeit hier mehr begleitet als ich. Also was bei mir von ihm hängen geblieben ist, er war mal Journalist, bevor er Politiker wurde. Einer, der es mit der Wahrheit nicht ganz so eingenommen hat. Er war Bürgermeister von London, hatte eine führende Rolle im Brexit-Wahlkampf, den er auch mit nachgewiesenen Lügen und Populismus bestritten hat. Er war Außenminister, dann Premier und als solcher in zahlreiche Kontroversen und Skandale verwickelt. Unter anderem, du hast es gesagt, mitverantwortlich für Partygate. Es gab einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der klären sollte, ob er im Unterhaus die Unwahrheit gesagt hat. Und daraufhin hat er dann sein Abgeordnetenmandat niedergelegt.
Ja, genau so.
Der Titel Unleashed, zu Deutsch in etwa entfesselt, lässt jetzt aber immerhin ahnen, dass Johnson bis dato Unbekanntes aus diesen Punkten veröffentlicht.
Ja, da geht's schon so ein bisschen los. Da ist eigentlich nicht so viel Unbekanntes drin, weil er rechtfertigt sich für Partygate. Er argumentiert erneut, dass der Brexit eine richtige Entscheidung gewesen ist. Und ich fand das so ganz spannend zu sehen, jetzt auch in den Interviews, die er gegeben hat in vielen Sendern, bei der BBC, er hat gesprochen, bei LBC, er hat gesprochen, bei ITV. Und die Moderatoren haben alle versucht, schon auch ihn sehr frontal anzugehen und nachzufragen, wie er denn dazu kommt, den Brexit nach wie vor positiv zu bewerten. Starker Rückgang beim Wirtschaftswachstum. Also, oder andersrum formuliert, Großbritannien hätte ein sehr viel stärkeres Wirtschaftswachstum, wenn der Brexit nicht stattgefunden hätte. Da ist also wirklich ein Wohlstandsverlust messbar. Und das nächste ist dann, dass er argumentiert, Boris Johnson, ja, aber weil es den Brexit gegeben hat, konnten wir die Impfstoffe viel schneller in die Bevölkerung geben. An der Stelle muss man sagen, das ist das alte Argument, was seit Jahren immer wieder vorgetragen wird. Es ist widerlegt. Zu der Zeit, als diese Entscheidung kam, dass Großbritannien die Impfstoffe ausgibt, galten EU-Regeln noch in Großbritannien. Und dazu hin gab es auch im EU-Recht verankert in den EU-Regularien die Möglichkeit, aus diesem Zulassungsprozess auszuscheren. Das heißt, der Brexit ist nicht die Voraussetzung dafür gewesen, dass er das tun konnte, wie er immer glauben machen möchte. Und so hangeln sich diese ganzen Moderatoren eigentlich in diesen Interviews von Punkt zu Punkt. Und man merkt einfach, da ist keine neue Ebene da bei Boris Johnson, sondern er ist immer wieder in diesen alten Punkten. Und dann kommt man halt auf die ein oder andere Anekdote zu sprechen, die dann auch nochmal unterstreicht, dieses Buch ist unseriös.
Wollen wir über die Anekdoten reden?
Oh ja, lass uns.
Hast du die Invasion der Niederlande.
Die Invasion der Niederlande. Unterhaltsam, ja, ich gebe zu, der Gedanke ist ganz witzig. Er schildert also, dass es Pläne, Gedankenspiele gegeben hat. Zu der Zeit, als in den Niederlanden in einem Warenhaus die Impfstoffe lagerten, die für Großbritannien bestimmt waren, die aber dann nicht rausgehen sollten, dass er darüber nachgedacht hat, ob man nicht mit einer Spezialeinheit diese Impfstoffe rausholt. Das ist so ein Klassiker, ich sag mal, große, breitbeinige Geschichte, ha-hi-ha-ha, passt ganz gut ins Pub. Aber dann fängt man an, so ein bisschen zu reflektieren und denkt, ein NATO-Mitglied soll ein anderes NATO-Mitglied überfallen.
Schlechte
Ernsthaft?
Idee.
Wo habt ihr das denn überlegt? Ja? Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, waren das ernstzunehmende Pläne? An welcher Stelle? Habt ihr da wirklich ernsthaft drüber nachgedacht? Und mein Eindruck ist so ein bisschen, vielleicht hat das abends mal mit dem Berater am Tisch, als man die Möglichkeiten überlegt hat, war das vielleicht eine Option und man hat die dann irgendwie schnell verworfen und wieder zu den Akten gelegt nach dem Motto, das ist völliger Quatsch. Aber er breitet das eben lang in seinen Memoiren aus. Und ich frage mich einfach, warum? Was soll das? Also man erfährt auch nicht, war das jetzt ein ernstzunehmender Plan? Dann wäre es ja wieder spannend, sondern es bleibt so im Anekdotischen. Und das ist, finde ich, ganz typisch für dieses Buch und eigentlich ja auch für ihn.
Für ihn.
Und dann gibt es so ein paar Sachen, die einfach aus meiner Sicht geschmacklos sind. Er schildert, dass er wüsste, woran die Queen gestorben ist, an Knochenkrebs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unseriös, sowas wiederzugeben, weil er da auch den Beleg außen vor lässt. Und das eine Sache ist, die so einfach nicht berichtet wird in Großbritannien. Darüber gibt es keine öffentliche Pressemitteilung. Es gab keine Bekanntmachung des Königshauses. Und dann kann man nicht mit so einer vagen Geschichte schon wieder kommen. Also grob unhöflich, unseriös, einfach nicht das, was man tun sollte als ehemaliger Premier.
Ich habe mal den Spitznamen Apex Clown gehört und ich finde, er passt ganz gut. Er ist ein Clown, aber einer der übelsten, ernstzunehmendsten Sorte.
Ja.
Und du hast ja gerade auch schon die ganzen Interviews angesprochen, die jetzt natürlich im Rahmen dieses Buches geführt wurden. Und ein Journalist ist mir hängen geblieben, Matt Chorley von der BBC, der dann gleich von seinen Kollegen hinterher gefragt wurde, und wie war es denn im Newscast-Podcast? Und er sagte, ich bin komplett platt und fertig. Und wir können einmal da reinhören, warum.
His ability to change the subject, willfully miss the point, talk about something else, and then just launch into the thing he wanted to talk about the whole time. And the temptation to interrupt him and say, no, but that wasn't what I was talking about, is obviously very strong. But if you do that, you get accused of interrupting him too much. And so you end up in this sort of vicious circle. And because it was live, we were against the clock, we only had half an hour. And you don't want him to sort of chew up all that time, but you also want him to be able to say what he wants to say. So yeah, I feel a bit exhausted.
Er sagt also, Johnson missversteht dich absichtlich. Er ändert in seiner Antwort das Thema, um dann über seine Punkte zu reden. Wenn man ihn unterbricht, dann wird einem vorgeworfen, man würde ihn nur unterbrechen. Mhm. Und so ist es super anstrengend für Journalisten, die Johnson nicht nur einfach die Bühne überlassen wollen. Wie ging es dir, als du die gesehen hast? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist wie Opa, dem man den Führerschein wegnehmen will. Der hat auch irgendwie nicht verstanden, dass er jetzt über den Zenit hinaus ist. Also er war peinlich und hat fast schon teilweise irgendwie Mitleid.
Das ging mir ganz genauso. Ich habe auch mit Ian Dunt gesprochen für die Berichterstattung im Vorfeld. Das ist ein Journalist, der schreibt fürs iPaper. Der hat auch schon ein Buch über Westminster geschrieben, über das politische System. Ein kluger Kopf. Und der hat auch genau das gesagt. Es gab traurige Momente, es gab peinliche Momente, wo er einfach über den Punkt hinaus ist, wo seine Witzigkeit, also der Mann, der gestartet ist, im Grunde so ein bisschen als politisches Wunderkind, der einen unfassbaren Sieg einfahren konnte.
Der sehr charismatisch wirkte für
viele. Genau. Und die Leute haben dann immer gesagt, mit Boris Johnson, da gehe ich auch gerne abends ein Bier trinken. Ja, ist das die Kategorie für Politik? Fragezeichen. Vielleicht merken wir jetzt gerade in der breiten Masse, dass das eben nicht die Kategorie für Politik ist, weil wir eben nicht mit Anekdoten Politik machen können, mit der schärfsten Geschichte an der Bar. Und ich kann seinen Punkt Matt Chorley total verstehen. Es ist nahezu nicht greifbar gewesen, dieser Mann. Er konnte keine konkreten Antworten liefern. Er ist ausgewichen, ja. Und das war mühsam. Und ich musste auch an der einen oder anderen Stelle wirklich schmunzeln. ITV, das Interview, da ist der Kollege Tom Bradby, der ist richtig laut geworden. Ja, der ist richtig ein bisschen wütend geworden, weil er gesagt hat, da kommen schon wieder die alten Punkte und hat das irgendwie vorgebracht. Es ist ein bisschen auch die Aufarbeitung, glaube ich, einer Nation hier, ja, die sich jetzt nochmal mit diesen Memoiren auseinandersetzt, weswegen wir das jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Thema machen, weil das schon auch ein Phänomen ist, was da nochmal bearbeitet wird.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum macht er das Ganze denn eigentlich? Also Boris Johnson macht gerade Urlaub, der hält viele Reden, dem geht es, glaube ich, finanziell nicht schlecht. Warum hat er jetzt diese Memoiren geschrieben, in denen am Ende da doch nichts drinsteht?
Ich glaube, es geht ganz viel darum, das Denkmal zu bauen, von dem er glaubt, dass es für ihn errichtet werden sollte. Ich glaube, es geht darum, natürlich auch ein Stück weit die Geschichte zu schreiben über ihn selber. Er schreibt sehr gerne, er hat auch schon einige Bücher veröffentlicht. Und ich glaube, er sieht es als eine Aufgabe eines Premiers an, das dann auch zu tun. Und ich glaube, man darf eins nicht vergessen, es geht auch um echt viel Kohle. Ich glaube, das Buch wird gut verkauft werden. Ich bin sicher, dass
das ist jetzt schon Amazon, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das Bestsellerliste ganz oben habe ich jetzt mehrmals gelesen.
Und viel Spaß, 700 Seiten, aber ist nur meine Meinung.
Noch kurz, denkst du, er wird nochmal in die Politik zurückkehren?
Das ist er dann auch gefragt worden, ne? Und es gibt dann immer wieder Gerüchte, er hat ja im Moment keinen Sitz, kein Mandat. Insofern müsste es eine Nachwahl irgendwo geben, die finden oft statt. Also es wäre durchaus möglich, dass wenn diese Partei möchte, dass er nochmal zurückkommt, dass das dann auch ein Sitz für ihn gefunden wird bei einer Nachwahl. Es kann dieser Partei meiner Meinung nach auch alles zugetraut werden. Wenn der Druck groß wird, die Umfragen weiter nach unten gehen. Nigel Farage, der Rechtsausleger der britischen Politik mit Reform UK, weiter zulegt, dass man dann irgendwann in Panik verfällt dort. Mhm. Also das ist auch eine tragische Entwicklung in der konservativen Partei und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass man ihn dann auch wieder reinholt. Ob er es dann an die Parteispitze schafft, ja, also ausgeschlossen halte ich dafür überhaupt nicht. Er selber bleibt nebulös, klar, er will sich da natürlich jetzt nicht nach vorne schieben, sondern am liebsten gefragt werden. Aber das hat ja dann jetzt auch ein paar Mal stattgefunden, genau.
Wir halten fest, wenn das politische Memoir des Jahrhunderts war, dann machen wir uns schon mal gefasst auf 76 Jahre langweilige Bücher. Und jetzt zu einem gar nicht langweiligen Thema. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Gestern habe ich ein Gespräch mit Gabi aufgezeichnet über eine ganz besondere Ausstellung. Gabi, wir beide reden mal wieder über Kunst. Könnte jetzt eigentlich auch mal eine Rubrik werden im Podcast, finde ich.
Ja, ich würde die freiwillig übernehmen und immer gerne füllen.
Du warst in einer Ausstellung, mal wieder bevor alle anderen rein durften. Und es ging auch nicht in irgendeine Ausstellung, sondern in eine, auf die die Londoner gewartet haben. Und zwar seit 120 Jahren.
Jeden Tag.
Also das an sich ist ja schon doppelt toll. Aber das war nicht mal das Besondere an der Geschichte, sondern du durftest zuerst an den Ort gehen, an dem der Künstler seine Kunstwerke geschaffen hat. Und besagter Künstler war Claude Monet. Der ist jetzt in meinem kunstbanausigen Kopf eigentlich mit Frankreich und Seerosen verknüpft.
Was ja auch korrekt ist.
Offensichtlich hat er aber auch im spätviktorianischen London schöne Dinge erkennen können. Das muss ja ein beeindruckendes, sehr inspirierendes Hotelzimmer gewesen sein, wo er da auf gute Ideen gekommen ist. Erzähl bitte mal.
Genau, also zwischen 1899 und 1901 war Claude Monet dreimal in London für insgesamt 6 Monate und er hat sich in dieser Zeit im Savoy eingemietet.
Ach, im schönen Savoy.
Genau, das war damals schon eines der teuersten Hotels der Welt. Ein eigenes Bad konnte er sich nicht leisten, musste er auf dem Flur teilen. Sein Zimmer war im 6. Stock mit Blick auf die Charing Cross Bridge und auf die Waterloo Bridge. Und er hat dann sein 3. Motiv, was er hier immer gemalt hat, war der Westminster Palace. Da war er aber auf der anderen Seite der Themse und hatte jemanden bequatscht, dass er im St. Thomas Hospital, im Krankenhaus gegenüber des Parlaments, dass er da oben ein Zimmerchen kriegte, von dem aus er malen konnte. Und er hat dann eben gemalt vom Balkon dieses Zimmers. Den gibt es nicht mehr, der fiel der Renovierung zum Opfer. Aber das war dann eben ganz lustig, 50 Journalisten bei der Pressebesichtigung in dieser Suite im Savoy. Ich traf da eine Kollegin im Bad, wir haben uns natürlich auch alles angeguckt, die sagte, this is the size of my whole flat, also so groß wie dieses Badezimmer ist meine ganze Wohnung, konnte ich ein bisschen nachvollziehen. Und dann hat zum Beispiel die Archivarin des Savoy, die war auch da, Susan Scott, die hat dann geschildert, wie das damals war. Also Monet wollte ein leeres Zimmer ohne Möbel. Was sie mit dem Teppich gemacht haben, weiß sie auch nicht. Er hat da mit seinen Ölfarben rumgemacht, das muss ziemlich gestunken haben. Und sie hat Monet zitiert, der eben sagt, London sei nicht schön ohne Nebel.
Weil der Nebel alles versteckt.
Genau, aber nein, weil der Nebel diese Atmosphäre schafft. Und natürlich war dieser Nebel Luftverschmutzung, aber das hat Monet nicht so sehr zum Thema gemacht. Sie sagt, er hasste Sonnenschein und er hat da eben auf dem Balkon gestanden, immer früh morgens oder auch in der Dämmerung im Winter, lag dann zwischendurch auch mal mit Lungenentzündung wochenlang im Bett. Und er hat dann immer Bilder angefangen und dann hat sich aber die Szenerie, das Licht schon wieder geändert, hat das Bild weg und ein neues Bild angefangen und hat so ganz viele Bilder angefangen, hat ungefähr 100 halbfertige Bilder anschließend in Giverny in Frankreich in seinem Studio fertiggestellt.
Das muss ja toll sein, da heutzutage zu übernachten
und ja,
irgendwie noch...
noch den Geist von Monet in dem
den
Zimmer.
Den Geist
zu spüren.
Von Monet zu spüren und den Ölfarbengestank, der vielleicht noch so ein bisschen aus dem Teppich
mehr. Es roch ganz lieblich.
Also ein Zimmer mit tollem Ausblick. Die Bilder hat er dann 1904 in Paris ausgestellt. Und er hat auch schrecklich viel Lob dafür bekommen, fanden alle toll, mal keine Seerosen. Und 1905 saßen dann die Londoner auf heißen Kohlen und dachten, sie könnten jetzt auch endlich mal zu sehen kriegen, was er da gemalt hat. Aber dazu kam es nie. Was ist passiert?
Genau, also 37 dieser Themse-Serie, die wurden 1904 in Paris ausgestellt. Die wurden ihm da aus den Händen gerissen und überall hin verkauft. Und dann wollte er eben diese Ausstellung dahin bringen, wo die Motive sind, nämlich in eine Londoner Galerie in der New Bond Street. Und das wurde auch schon angekündigt, aber dann wurde es erst irgendwie verschoben und dann abgesagt. Und es gab da wohl unterschiedliche Gründe. Der Manchester Courier schrieb damals, Monet sei plötzlich unzufrieden gewesen und war sich nicht mehr sicher, ob das wirklich so tolle Bilder waren. Aber es gab noch einen zweiten ganz praktischen Grund, denn diese Bilder waren ja inzwischen verkauft in alle Himmelsrichtungen und keiner wollte sie für die Ausstellung zurückleihen.
Spricht ja auch für ihn. Ich fand es ja ehrlich gesagt ganz labend zu hören, dass jemand, der eigentlich so ein Genie ist, dann doch auch mal unsicher ist mit seiner Arbeit und auch mal vom Perfektionismus gepackt und das Gefühl hat... es reicht nicht so ganz.
Ja, er wurde ja der französische Turner genannt, was er erstmal gehasst hat, weil er damit irgendwie sich nicht vergleichen lassen wollte. Und er muss auch ein sehr emotionaler Typ gewesen sein. Es gibt Schilderungen, dass er mal in einem Wutanfall seine Staffelei und all seine Farbenpalette alles in den Fluss geworfen hat, weil er unglücklich war mit dem, was er da auf die Leinwand gebracht hat. Er hat auch immer wieder Leinwände zerschnitten und zerstört, war sich seiner perfektionistischen Tendenzen, war sich durchaus bewusst, dass er da sehr viel von sich erwartete und hat auch immer wieder so ein bisschen damit gehadert, ja, eigentlich weiß ich ja, dass das gut oder schlecht ist, aber manchmal bin ich mir auch dann plötzlich nicht mehr so sicher. Also auch große Künstler haben Zweifel.
Und jetzt aber 120 Jahre später sind die Bilder in London angekommen. Ausgestellt werden sie in der Courtauld Gallery, also im Kunstmuseum hier im Somerset House. Und jetzt musst du uns natürlich sagen, was es da zu sehen gibt. Also für mich irgendwie Bilder, die ich mit Ruhe und Frieden irgendwie und Gelassenheit assoziiere. Und wenn ich jetzt an das London von damals denke, du hast es ja gerade irgendwie auch schon gesagt, man denkt an Kohleöfen und Industrialisierung und an Cholera und an Lärm und viel Armut, jetzt nicht so unbedingt. Also was sieht man da genau?
Ja, nochmal kurz, also von diesen 37 Werken, die in der Pariser Ausstellung waren, sind jetzt 18 eben zu sehen. Und zwar eben in der Courtauld Gallery, 300 Meter entfernt von dem Savoy-Balkon, auf dem sie entstanden sind. Und die Kuratorin hat mir auch erzählt, also die kommen wirklich aus aller Welt, aus den USA, Kanada, Frankreich, Irland, Dänemark, Deutschland, Schweiz und dazu noch Privatsammlungen. Und ja, also man weiß natürlich, diese ganzen Farben, die man da sieht, diese lila Töne, das Dunkle, das Gräuliche, dass das toxischer Qualm ist. Und man sieht im Hintergrund auch die Schlote und die Schornsteine, aus denen dieser Dampf, Rauch, das alles rauskommt. Aber man wird natürlich mitgerissen mit dieser Faszination, die auch Monet damit hatte, dass das eben ein wahnsinniges Lichterspiel ist. Und man kriegt schon durchaus diese romantischen Empfindungen, wenn dann da die Sonne im Grunde in so einer Schwefelfarbe sich auf dem Themsewasser spiegelt und man ahnt, ja, es war wahrscheinlich schwefliger Rauch, der dieses Licht erzeugt hat. Was das Interessante ist, um die Jahrhundertwende 1900, als Monet malte, hatte man das durchaus schon begriffen mit der Luftverschmutzung in London. Man hatte schon Maßnahmen ergriffen. 1860 heißt es, sei die Luftqualität am allerschlimmsten gewesen und es war schon besser geworden. Aber natürlich bedeutete diese Luftverschmutzung, die es immer noch gab, für die Menschen, die da für geringen Lohn in Industrialisierungszeiten arbeiten mussten, eine schreckliche Belastung. Gleichzeitig war das aber auch eine Touristenattraktion, der Londoner Rauch und Nebel. Und Monets Gemälde haben das quasi befördert. Kommt nach London und erlebt diese Stimmung. Und es gibt zum Beispiel auch einen Brief, den ein zufriedener Kunde an Monet geschrieben hat und gesagt hat, ich stand heute auf der Brücke und habe dann diesen leuchtenden Halbnebel gesehen und da musste ich an dich denken.
Keiner hat den Smog konstruktiver verarbeitet.
Genau.
Aber dir hat es romantische Gefühle gegeben, sagst du.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, man blendet das ja auch irgendwie aus. Man steht davor und sieht wirklich diese Lichtspiele und kann das verfolgen. Und normalerweise hat man den Effekt, dass man mal ein so ein Monet-Themse-Bild irgendwo in irgendeinem Museum sieht und denkt, ach ja, das wirkt schon irgendwie toll. Und dann guckt man sich genau an, wie da die Lichtstimmung ist. Und hier hat man jetzt 18 dieser Bilder nebeneinander hängen und geht immer so vor und zurück und guckt, ach guck mal, da hat er das so und da war es so und das war wohl eher morgen, das war wohl eher Abend. Und dann verliebt man sich ja auch schnell in so ein Bild und dann denke ich so, das ist wirklich, das finde ich jetzt das Allerschönste. Und dann gehe ich zwei Bilder weiter und denke, aber vielleicht ist das eigentlich auch noch schöner. Also das ist wirklich schon eine tolle Sache, diese Bilder zusammenzusehen. Und es wird auch gesagt, ja, das ist natürlich eine Once-in-a-Lifetime-Möglichkeit. Keiner wird diese Bilder, sage ich mal, in den nächsten 120 Jahren wieder zusammenholen.
Das klingt wie eine klare Empfehlung von dir, Gabi. Und falls uns der perfektionistische, unzufriedene Geist Monets jetzt gerade zuhört, ich habe mal in die Reviews in den Zeitungen geschaut. Time Out schreibt Radical Important and Very Beautiful. Und The Times sagt Monet, knocks your socks off.
Ja, kann ich nur bestätigen, zieht einem die Socken aus und eigentlich alle Zeitungen haben 5 Sterne gegeben, was relativ ungewöhnlich ist, weil meistens meckern die einen und die anderen finden es super oder umgekehrt. Und was ich noch so eine besonders schöne Beschreibung auch fand, eine Kunstkritikerin hat im Radio gesagt, also wenn man so eine Monet-Themse-Ansicht hat, dann ist das wie so ein Geigen-Solo, aber wenn man die alle zusammen hat, die ja auch als Serie gedacht waren, dann hat man das ganze Orchester versammelt und das ist natürlich richtig gewaltig.
Und das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank für diese Einblicke, Gabi.
Gerne.
So, und das war's von uns. Wir freuen uns natürlich immer über Anregungen, Kritik und Lob. Immer her damit an podcast.london@ndr.de. Und tschüss und bis nächste Woche, sagen aus dem Studio Christoph Prössl.
Bis bald.
Und ich, Franziska Hoppen. Tschüss.
Tschüss.
Welchen Einfluss hat Taylor Swift auf die Wirtschaft? Welche Versicherung zahlt meinen Hochwasserschaden? Und wie geht's der deutschen Industrie wirklich? Die Antworten, die gibt's täglich aufs Ohr. Von Montag bis Freitag im Podcast 10 Minuten Wirtschaft.
Wenn Taylor Swift ein Konzert gibt, dann lässt das die Umsätze und Steuereinnahmen vor Ort derart steigen, dass es in den USA dafür sogar einen Begriff gibt. Mhm. Swiftonomics, ich liebe dieses Wort.
Wir spüren für euch die wichtigsten Themen auf und erklären sie euch, ja genau, in maximal 10 Minuten.
Bei Extremwetterlagen, Hochwassern und so weiter und so fort, also Naturkatastrophen, zahlt auch die normale Wohngebäudeversicherung nicht, selbst wenn man die hat. Was man braucht, das ist eine sogenannte Elementarschadenversicherung. Wer sowas hat, der kann natürlich auch darauf hoffen, dass eine solche Versicherung die Schäden dann reguliert.
Im Podcast der NDR Info Wirtschaftsredaktion erfährst du, was jetzt gerade wichtig ist und du kannst mitreden bei den Themen, die dich beschäftigen. 10 Minuten Wirtschaft hörst du in der ARD Audiothek und überall da, wo du gerne Podcasts hörst. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.